Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 20. August. Ich bin Ilonka und auch heute geht es weiter in unserer täglichen Bibellese. Wie immer lesen wir aus der Übersetzung Neues Leben und wie immer gebe ich euch die Stellen direkt vorher an. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören oder auch gerne beim Mitlesen. Esther Kapitel 8 bis 10. Das Dekret zugunsten der Juden. Am gleichen Tag noch übereignete König Ahasveros den Besitz Hamans, des Feindes der Juden, Königin Esther. Außerdem wurde Mordekai zum König gebracht, denn Esther hatte dem König erzählt, in welcher Beziehung sie zu ihm stand. Der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman wieder abgenommen hatte, und überreichte ihn Mordekai. Esther ernannte Mordekai zum Verwalter des Besitzes von Haman. Nun sprach Esther noch einmal beim König vor. Sie kniete zu seinen Füßen nieder und flehte ihn unter Tränen an, die von Haman, dem Agagiter, angezettelte Verschwörung gegen die Juden abzuwenden. Wieder streckte der König das goldene Zepter gegen Esther aus. Sie stand auf, stellte sich vor ihn und sagte: »Wenn mir Ihre Majestät wohlgesinnt ist und ich Ihnen angenehm bin und wenn Ihnen die Sache gut und richtig erscheint, so erlassen Sie ein Dekret, um die Anordnungen Hamans, des Sohnes Hamedatas, des Agagitas, aufzuheben. Sein Vorhaben, die Juden in allen Provinzen des Königs zu töten, hat dieser ja schriftlich angeordnet. Denn wie könnte ich dem Unheil, das mein Volk trifft, und der Ausrottung meiner Verwandtschaft zusehen?« Da sagte König Ahasveros zu Königin Esther und zu dem Juden Mordekai: »Ich habe Esther Hamans Besitz gegeben und er wurde an den Galgen gehängt, weil er die Hand gegen die Juden erhoben hat. Nun schreibt in meinem Namen bezüglich der Juden ein Dekret, so wie ihr es wollt, und siegelt es mit meinem Ring. Bedenkt aber, dass ein Dekret, das im Namen des Königs geschrieben und mit dem Ring des Königs besiegelt wurde, nicht widerrufen werden kann.« Also wurden am 23. Tag des 3. Monats, des Monats Sivan, die Schreiber des Königs zusammengerufen. Nach dem Diktat Mordekais schrieben sie an die Juden und an die Satrapen, Statthalter und Provinzverwalter der 127 Provinzen von Indien bis nach Kusch. Der Erlass wurde in den jeweiligen Landessprachen und Schriften, einschließlich der Juden, aufgeschrieben. Mordekai schrieb im Namen von König Ahasveros und versiegelte die Schreiben mit dem Ring des Königs. Er ließ die Briefe durch Eilboten überbringen, die Postpferde ritten, welche eigens für den König gezüchtet worden waren. Der König gibt den Juden in jeder einzelnen Stadt das Recht, sich zum Schutz ihres Lebens zusammenzutun. Sie dürfen jede bewaffnete Schar eines Volkes oder einer Provinz, die sie einschließlich ihrer Frauen und Kinder bedroht, töten, vernichten und ausrotten, sowie ihren Besitz plündern. Der dafür festgelegte Tag in allen Provinzen des Königs Ahasveros ist der 13. Tag des 12. Monats, des Monats Adar. In allen Provinzen sollte eine Abschrift dieses Dekrets als Gesetz erlassen und öffentlich verkündet werden. Auf diese Weise würden die Juden an dem entsprechenden Tag darauf vorbereitet sein, sich an ihren Feinden zu rächen. Auf Befehl des Königs machten sich die Boten schnellstens und in größter Eile auf den Weg. Sie ritten auf Postpferden aus dem Stall des Königs. Auch in der Burg Susa wurde der Erlass verkündet. Dann verließ Mordekai den König. Er war mit dem königlichen blau-weißen Gewand und einem Mantel aus Byssus und Purpur begleitet. Auf seinem Kopf saß eine goldene große Krone. Die Einwohner der Stadt Susa freuten sich und jubelten. Auch die Juden waren froh und glücklich und jubelten. Überall begegnete man ihnen mit Achtung. In allen Städten und Provinzen, wo immer der Erlass des Königs verkündet wurde, freuten sich die Juden, jubelten und feierten und hielten einen Festtag. Viele Einwohner des Landes schlossen sich ihnen an, weil sie Furcht vor den Juden gepackt hatte. Der Sieg der Juden. Am 13. Tag des 12. Monats, dem Monat Adar, war der Tag gekommen, an dem die beiden Erlasse des Königs in Kraft treten sollten. An diesem Tag hatten die Feinde des jüdischen Volkes Herr über die Juden werden wollen. Doch nun geschah genau das Gegenteil. Die Juden wurden ihrer Feinde Herr. In allen königlichen Provinzen versammelten sich die Juden in ihren Städten, um sich gegen alle, die sie bedrohten, zu wehren. Niemand konnte vor ihnen bestehen, denn alle hatte Furcht vor ihnen gepackt. Die Befehlshaber der Provinzen, die Satrapen, die Statthalter und die königlichen Mitarbeiter, alle unterstützten, aus Angst vor Mordekai, die Juden. Denn Mordekai war am Königshof sehr einflussreich geworden und die Nachricht von seiner ständig wachsenden Macht verbreitete sich in allen Provinzen. Die Juden gingen an dem dafür festgesetzten Tag mit dem Schwert gegen alle ihre Widersacher vor. Sie töteten und vernichteten ihre Feinde und verfuhren mit all jenen, die sie hassten, nach Gutdünken. In der Burg Susa töteten die Juden 500 Menschen. Auch Parshandata, Dal von Aspata, Porata, Adalja, Aridata, Pamashta, Arisai, Aridai und Vajesata, die 10 Söhne Hamans, des Sohnes von Hamedata, dem Feind der Juden, töteten sie. Sie nahmen aber keine Beute. Nachdem man an diesem Abend den König über die Zahl der in der Burg Susa getöteten Menschen unterrichtet hatte, sagte er zu Königin Esther: Die Juden haben allein in der Burg Susa 500 Menschen, darunter Hamans 10 Söhne, getötet. Was mögen sie in den übrigen Provinzen des Königreiches getan haben? Hast du noch eine Bitte? Sie soll dir gewährt werden. Hast du noch einen Wunsch? Ich werde ihn dir erfüllen. Da sagte Esther: Wenn es Ihrer Majestät genehm ist, dann erteilen Sie den Juden in Susa die Erlaubnis, morgen noch einmal nach der heute geltenden Bestimmung zu verfahren. Die Leichname der 10 Söhne Hamans aber soll man an Galgen hängen. Der König gab den Befehl, so zu verfahren, und in Susa wurde ein entsprechendes Dekret erlassen. Die Leichname der 10 Söhne Hamans wurden aufgehängt. Daraufhin versammelten sich die Juden von Susa noch einmal am 14. Tag des Monats Adar und töteten weitere 300 Menschen, doch auch diesmal nahmen sie keine Beute. Inzwischen hatten sich auch die übrigen Juden in den Provinzen des Königs zusammengetan, um ihr Leben zu verteidigen. Sie verschafften sich Ruhe vor ihren Feinden, indem sie 75.000 von denen töteten, die sie gehasst hatten. Aber sie nahmen keine Beute. Das spielte sich am 13. Tag des Monats Adar in allen Provinzen ab. Am nächsten Tag ruhten sie aus und feierten ihren Sieg mit einem Freudenfest. Nur die Juden in Susa versammelten sich noch einmal am 2. Tag und ruhten erst am 3. Tag, den sie dann ebenfalls mit einem Freudenfest begingen. So kommt es, dass die Juden in den unbefestigten Städten auf dem Land alljährlich gegen Ende des Winters einen Feiertag begehen, an dem sie ein Freudenfest feiern und sich beschenken. Das Purimfest. Mordekai schrieb diese Ereignisse auf und schickte allen Juden nah und fern in allen Provinzen des Königs Ahasveros Briefe, in denen er sie dazu verpflichtete, jedes Jahr an diesen beiden Tagen ein Fest zu feiern. Er ordnete an, die beiden Tage mit einem Freudenfest zu begehen und sich bei dieser Gelegenheit zu beschenken und auch den Armen Geschenke zu machen. Die Juden sollten die beiden Tage genauso feiern wie die Tage, an denen sie Ruhe vor ihren Feinden hatten und wie den Monat, in dem sich ihre Sorge in Freude und ihre Trauer in einen Festtag verwandelt hatte. Die Juden übernahmen diesen Brauch, so wie Mordekai ihnen aufgetragen hatte und wie sie bereits zu tun begonnen hatten. Haman, der Sohn von Hamedata, der Agagita, der Feind der Juden, hatte nämlich geplant, die Juden auszurotten. Der Tag und der Monat, um sie aufzureiben und auszurotten, wurden durch das Los bestimmt. Die Lose hießen Purim. Doch als Esther sich an den König wandte, erließ er schriftlich ein entsprechendes Dekret, sodass Hamans böser Plan, den er gegen die Juden geschmiedet hatte, auf ihn selbst zurückfiel. Er und seine Söhne wurden an Galgen gehängt. Nach der Bezeichnung für das Los hieß das Fest Purim. Aufgrund von Mordekais Brief und der Erfahrungen mit den Ereignissen, die sie getroffen hatten, führten die Juden diesen Brauch für sich, ihre Nachkommen und alle, die sich ihnen anschlossen, ein. Sie verpflichteten sich, diese beiden Tage alljährlich, vorschriftsgemäß und zum festgesetzten Datum zu begehen. Diese Tage des Purimfestes sollen den Juden für immer im Gedächtnis bleiben und in jeder Generation, Familie, Provinz und Stadt gefeiert werden. Die Juden sollen die beiden Festtage immer beibehalten und die Erinnerung an das, was damals geschehen war, soll unter ihren Nachkommen niemals verlöschen. Schließlich schrieb Königin Esther, die Tochter Abihails, zusammen mit dem Juden Mordekai einen weiteren Brief, in dem sie Mordekais Brief zur Einführung des Purimfestes mit ihrem ganzen Einfluss nachdrücklich unterstützte. Dazu wurden Briefe mit Friedenswünschen und Worten der Treue an die Juden in den 127 Provinzen des Reiches von Ahasveros gesandt. In diesen Briefen wurde die Einführung des Purimfestes zum festgesetzten Datum bestätigt, wie es der Erlass des Juden Mordekai und der Königin Esther vorschrieb. Genau so hatten auch die Juden für sich selbst und ihre Nachkommen beschlossen, Fasten und Trauerzeiten festzusetzen. So bestätigte das Gebot von Königin Esther die Einführung des Purimfestes und es wurde in der Geschichte des Landes verzeichnet. Ahasveros Größe und Mordekais Macht. König Ahasveros erlegte dem Land und den Inseln eine Steuer auf. Eine Beschreibung seiner großen und mächtigen Taten und ein genauer Bericht über die einflussreiche Stellung Mordekais, die der König ihm verliehen hatte, finden sich im Buch der Geschichte der Könige von Medien und Persien. Der Jude Mordekai wurde nach dem König der wichtigste Mann im Reich. Er war unter den Juden beliebt und hochgeachtet, denn er handelte stets zum Wohl seines Volkes und zum Wohl seiner Nachkommen. Der 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 12 bis Kapitel 2, Vers 11. Pläne des Apostels. Mit gutem Gewissen können wir sagen, dass wir in allem, was wir taten, stets offen und ehrlich waren. Wir haben uns auf Gottes Gnade verlassen und nicht auf unsere eigene Weisheit. So verhielten wir uns bei allen Menschen und ganz besonders euch gegenüber. Meine Briefe waren immer direkt und aufrichtig. Sie erhielten keine Andeutungen zwischen den Zeilen und nichts, was ihr nicht hättet verstehen können. Eines Tages werdet ihr uns hoffentlich ganz verstehen, wie es ja schon zum Teil der Fall ist. Dann werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus, unser Herr, wiederkommt, genauso stolz auf uns sein, wie wir jetzt auf euch. Da ich um euer Verständnis und Vertrauen wusste, wollte ich euch doppelt erfreuen. So wollte ich auf dem Weg nach Mazedonien und dann noch einmal auf dem Rückweg bei euch Halt machen und euch besuchen. Danach hättet ihr mich auf den Weg nach Judäa bringen können. Nun werdet ihr fragen, warum ich meine Pläne geändert habe. Stand mein Entschluss vielleicht noch nicht fest? Oder gehöre ich zu den Menschen, die Ja sagen, wenn sie in Wirklichkeit Nein meinen? So sicher wie Gott treu ist, gehöre ich nicht zu dieser Sorte Menschen. Mein Ja bedeutet Ja, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, nicht zwischen Ja und Nein schwankt. Ihn haben Timotheus, Silas und ich euch verkündet. Und er ist das göttliche Ja, die feste Zusage Gottes. Denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Deshalb sagen wir Amen, wenn wir Gott durch Christus ehren. Gott allein befähigt uns und euch, fest für Christus einzustehen. Er hat uns einen Auftrag erteilt und bestätigt, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Dieser ist eine Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird. Nun berufe ich mich auf Gott als Zeugen, dass ich die Wahrheit sage. Ich bin allein deshalb nicht nach Korinth zurückgekehrt, weil ich euch eine ernste Zurechtweisung ersparen wollte. Damit meine ich nicht, dass wir euch bis ins Kleinste vorschreiben möchten, wie ihr euren Glauben leben sollt. Wir wollen vielmehr mit euch gemeinsam darauf hinarbeiten, dass ihr voll Freude an eurem Glauben festhaltet. Aus diesem Grund habe ich mir gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Ich werde sie nicht durch einen weiteren schmerzlichen Besuch bedrücken. Doch wenn ich euch traurig mache, wer wird mich dann froh machen? Deshalb habe ich mich brieflich an euch gewandt, wie schon mit meinem ersten Brief, damit ich bei meinem Kommen nicht gerade traurig über die werde, die mir eigentlich die größte Freude machen müssten. Sicher wisst ihr, dass meine Freude von eurer Freude abhängig ist. Es ist mir unendlich schwer gefallen, jenen Brief zu schreiben. Ja, es tat mir im Herzen weh, so sehr, dass ich weinen musste. Ich wollte euch nicht verletzen. Ihr solltet vielmehr wissen, wie sehr ich euch liebe. Vergebung für den Sünder. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass einer, der ein Problem verursacht, eurer Gemeinde mehr Schmerz zufügt als mir. Er war genug gestraft, als die meisten von euch sich gegen ihn aussprachen. Nun ist es an der Zeit, ihm zu vergeben und ihn zu trösten. Er könnte sonst so entmutigt werden, dass er sich nicht mehr davon erholt. Zeigt ihm jetzt, dass ihr ihn immer noch liebt. Durch meinen Brief wollte ich herausfinden, ob ihr wirklich in allem gehorsam seid. Wenn ihr diesem Mann vergebt, vergebe ich ihm auch. Denn wenn ich etwas vergeben habe, was immer es auch war, tat ich es in der Vollmacht Christi zu eurem Besten, damit der Satan uns nicht überlistet. Schließlich kennen wir seine Fallen und Tricks nur zu gut. Psalm 37, die Verse 1 bis 11. Ein Psalm Davids. Ärgere dich nicht über die schlechten Menschen. Beneide die nicht, die Unrecht tun. Denn sie werden wie Gras verdorren und wie Blumen verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Deine Unschuld wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages, und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten wie die Mittagssonne. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht, und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Lass dich nicht zu Zorn und Wut hinreißen. Ärgere dich nicht, damit du nichts Unrechtes tust. Denn die Bösen werden vernichtet werden, aber die Menschen, die auf den Herrn vertrauen, werden das Land besitzen. Es dauert nicht mehr lange und der Gottlose wird verschwinden. Du wirst ihn suchen, doch er wird nicht mehr da sein. Den Armen wird dann das Land gehören, es wird ihnen gut gehen und sie werden in Frieden leben. Sprüche 21, Vers 23 und 24. Wer seinen Mund und seine Zunge im Zaum hält, gerät nicht in Schwierigkeiten. Ein Spötter ist stolz und hochmütig, er handelt in grenzenloser Selbstüberschätzung. Und das war die heutige Bibellese. Die Losung für heute steht in 2. Chronik 25, Vers 8. Bei Gott steht die Kraft zu helfen und fallen zu lassen. Und dazu aus Römer 8, Vers 34. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Freitag. Und wenn ihr wollt, hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.